Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin ganz happy über diese Folge, weil ich endlich eine Reproduktionsmedizinerin zu Gast habe. Und zwar ist das Dr. Nadine Al-Kaisi. Coole Lady, kann ich dazu nur sagen. Es ist wirklich ein spannendes Interview geworden. Sie teilt ganz viel Expertise in dieser nächsten Stunde. Und außerdem hat sie ein tolles Buch geschrieben. Ich bin richtig begeistert. Das Kinderwunschbuch heißt das, Wege, Diagnostik, Behandlung. Und das ist auch richtig, also das kann man lesen, ich habe es durchgelesen, aber man kann es auch als Nachschlagewerk nutzen. Und man kann es nutzen zur Vorbereitung von Arztterminen, um seinen eigenen Arzt, Ärztin vielleicht auch nochmal auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen oder nochmal nachzufragen nach bestimmten Tests oder Methoden. Also das ist ein richtig gutes Buch, ich kann es nur empfehlen. Und das Tolle ist, dass dieses Buch halt für medizinische Laien geschrieben ist. Also so, dass man das verstehen kann, ohne dass man ein riesiges medizinisches Vorwissen haben muss. Und das finde ich so großartig. Und der zweite Punkt, warum ich dieses Buch so toll finde, ist, dass Frau Dr. Al-Kaisi einfach sympathisch ist, toll erklären kann, total nahbar ist. Und ich sage auch am Ende der Podcast-Folge, diese Frau hätte ich mir als Ärztin gewünscht. Das wäre ein Knaller gewesen. Die praktiziert in München in einer Praxis. Also wer da irgendwie in der Nähe ist, es ist allerdings eine Privatpraxis, kann ich nur sagen, hingehen. wir haben so viele Themen, auch Fragen aus der Community habe ich aufgenommen, zum Thema Einschätzung bzw. Aussagekraft des Anti-Müller-Hormons, was es für Gründe gibt für Einnässungsversagen, wann überhaupt Einnässungsversagen vorliegt, ob Kinderwunschbehandlungen das Fehlgeburtsrisiko erhöhen, ob die IVF oder eine IVF die Eizellreserve schneller verbraucht, wie es und ob es überhaupt möglich ist, die Spermienqualität zu verbessern. Also richtig spannende Fragen, die auch aus der Community kamen. Vielen, vielen Dank auch dafür. Und Frau Al-Kaisi hat auch gesagt, sie kommt nochmal wieder in diesen Podcast. Und da nehme ich sie auf jeden Fall beim Wort und werde das dann auch nochmal auf Instagram auf jeden Fall bekannt geben, damit ihr eure Fragen stellen könnt. Weil, ja, ich glaube, es ist immer cool, einer Ärztin, einer Reproduktionsmedizinerin Fragen zu stellen, die man sich vielleicht so nicht zu fragen traut. Oder ich weiß ja, wie solche Termine ablaufen. Ne? Die Ärzte, Ärztinnen haben nicht viel Zeit und da ist es einfach ziemlich cool, Fragen stellen zu können. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit dieser Folge. Kleine Anmerkung noch von mir. Ich bin inzwischen auf Kalymnos angekommen. Für alle, die es vielleicht mitverfolgt haben, ich bin gerade ein bisschen unterwegs und es ist, ich gewöhne mich mehr und mehr daran. Es ist sehr, sehr schön. Und ich biete Intensivcoachings an auf Kalymnos. Ihr könnt vorbeikommen, du kannst vorbeikommen und ein zweitägiges Intensivcoaching mit mir machen, wenn du Lust hast. Und du kannst noch schnell einen Kurzurlaub noch dazu machen sozusagen. Und wenn du da Lust drauf hast, dann schau gerne mal auf meiner Website vorbei unter Kurzurlaub oder Specials. Ja, aber jetzt würde ich sagen, go for it. Für dieses sehr, sehr schöne Gespräch mit Frau Dr. Al-Kaisi.
Ich bin ganz berührt und ich freue mich riesig, dass Dr. Nadine Al-Kaisi bei mir im Podcast ist, eine Reproduktionsmedizinerin, die erste, die in meinem Podcast ist. Herzlich willkommen.
Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ja, danke schön. Herzlich willkommen. Danke. Ganz
lieb. Ja, mögen Sie sich kurz vorstellen.
Also ich bin Kinderwunschärztin in der Praxis in München und war vorher einfach ganz normal Gynäkologin und dann hat mich dieses Thema gepackt habe tatsächlich erst mal ein paar Praktikas in anderen Praxen gemacht und habe dann die Ausbildung gestartet Und bin jetzt bei der Kinderwunschärztin, so heißt die Praxis. Und das ist besonders schön, weil es eine sehr individuelle Praxis ist, die eine 1-zu-1-Betreuung mit den Patienten hat, also keinen Arztwechsel. Und das finde ich sehr, sehr schön. Oh, und und habe noch einen kleinen Sohn bekommen, der ist jetzt 1,5.
Ach, schön.
Und ja. Und ich habe ein Buch geschrieben tatsächlich.
Ja, ein ganz tolles Buch, das Kinderwunschbuch. Ja, Wahnsinn. Wir haben gerade schon ganz kurz darüber gesprochen, dass ein Buch zu schreiben ja auch eine ganz schöne Arbeit ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes schön wahrscheinlich, aber trotzdem Arbeit. Und das noch mit einem kleinen Baby, Wahnsinn. Sehr bewundernswert. Und ich habe es auch gerade schon gesagt, ich bin ein großer Fan von diesem Buch und dachte mir die ganze Zeit so, ich hätte es mir so gewünscht vor 8 Jahren. So wie so ein Nachschlagewerk ist es fast, aber für medizinische Laien eigentlich geschrieben, ne?
Tatsächlich, also erstmal vielen Dank für das tolle Kompliment. Und gerade aus deinem Mund ist es besonders ein Kompliment. Jemand, der da so viel Zeit und einfach auch lange Erfahrung hat, sowohl bei Kinderwunschpaaren als auch selber so eine Geschichte hinter sich hat, ist es wirklich ein Kompliment. Das war die Idee. Also die Idee war tatsächlich mal jemanden oder den Frauen ein Nachschlagewerk wirklich, so wie du es gerade gesagt hast, in die Hand zu geben, weil ich das Gefühl hatte, dass manchmal in der Sprechstunde nicht so viel Zeit ist und das ja oft dann irgendwie so halbe Stundengespräche sind und man oft Fragen vergisst. Also man sitzt dann da vor seinem Arzt. Stimmt. Und hat dann so das Gefühl, jetzt bin ich raus und dann kommen erst die Fragen aus diesem Gespräch. Und da war die Idee, dass man zumindest sich vorher oder auch nachher noch mal ein bisschen informieren kann über die ganzen Therapieformen, dass vielleicht für andere Fragen oft dann auch ein bisschen mehr Zeit übrig ist als für die Frage, wie funktioniert was. Und da hoffe ich zumindest, dass ich einigen helfen könnte.
Ganz sicher, auf jeden Fall. Und ich denke auch, ne, dass man einfach auch besser vorbereitet in so ein Arztgespräch gehen kann, ne, wenn man das Buch gelesen hat.
Ja, total. Genau, das ist eben das, weil wie gesagt, die Zeit oft begrenzt ist und dann hat man vielleicht mehr Zeit, um andere Fragen zu klären. Ja. Und viele Sachen sind ja auch tatsächlich immer gleich. Also der Ablauf zum Beispiel von einer künstlichen Befruchtung oder einer Insemination ist ja im Grunde immer gleich. Ja. Aber dann gibt es eben so individuelle Punkte, die man verändern kann. Und da ist halt schöner, wenn man dann den Rest vielleicht gar nicht mehr so viel besprechen muss oder dann auch vielleicht selber das Gefühl hat, ich kann da auf Augenhöhe jetzt auch mitreden. Ja. Und ich kann selber bestimmen, wie meine Therapie abläuft.
Ja, das ist, da sprechen Sie schon direkt, finde ich, einen wichtigen Punkt an, ne? Weil man so das Gefühl hat, wenn man so da drin ist, dass man so getrieben ist, ne? Dass alles von außen kommt ne? Und man so ein bisschen sich fast ohnmächtig fühlt, ne? Und dass man so ein bisschen Selbstbestimmung dadurch auch zurückkriegt, finde ich, wenn man einfach mehr Informationen hat, ne?
Ja, absolut. Und ich finde, gerade der Kinderwunsch ist ja was sehr Fremdbestimmtes, weil man immer das Gefühl hat, man hat keinen Einfluss darauf, wann es jetzt funktioniert, ob es funktioniert. Es ist immer sehr, das macht es, glaube ich, auch so anstrengend, dass man nie weiß, wie der nächste Zyklus ist und was passieren wird. Und dann hat man da wenigstens wieder so ein bisschen eine Selbstbestimmtheit zurück, wenn man gut informiert ist und selber da mitreden kann.
Ja, super toll. Warum Gynäkologie? Was hat Sie daran fasziniert? Warum haben Sie sich für diese Fachrichtung entschieden?
Ich muss gestehen, das war auch wieder Zufall. Ich habe einen Nebenjob im Studium angenommen in der Gynäkologie. Das war so ein Tutorium für Studenten, wie man eine Frau am besten untersucht und wie man Schwangere untersucht und wie man so einen Mutterpass ausfüllt und solche Dinge. Und ich habe einen Nebenjob gesucht und wollte eigentlich gar nicht in die Gynäkologie und fand es dann irgendwie super und bin dann da hängen geblieben.
Super schön, großartig. Ja, ich habe gerade schon gesagt im Vorgespräch, wir können nur ein paar kleine Themen sozusagen, was heißt kleine Themen? Das sind alles große Themen, aber wir können nur ein paar davon rausgreifen und ich habe auch ein paar Fragen aus der Community mitgebracht. Und wir können einfach mal starten, würde ich sagen. Ne?
Ja, sehr gerne.
Vielleicht noch eine Frage vorweg, fällt mir gerade auf. Vielleicht ein kurzer Satz oder Sätze zum Thema, wie ist das Buch aufgebaut? Also was findet die Leserin darin?
Also es ist tatsächlich von Grund auf, also wirklich auch erstmal der Beginn, auch vor einer Kinderwunschklinik, also dass man erstmal versteht, wie funktioniert eigentlich der Zyklus, was machen Hormone, wann kann ich überhaupt schwanger werden, wie sind so die Wahrscheinlichkeiten, schwanger zu werden und dann, wie man auch sich vorbereiten kann auf eine Schwangerschaft und dann, falls es eben nicht klappt, der Weg in die Kinderwunschklinik, dass da auch vielleicht die Hürde etwas genommen wird, dass man etwas weiß, wie funktioniert das überhaupt in der Kinderwunschklinik, auf was kann ich achten, wenn ich eine auswähle und danach dann wirklich welche Behandlungen gibt es in einer Kinderwunschklinik? Wann macht man welche Behandlungen und wie laufen die ab? Also es ist wirklich eher so ein Step-by-Step-Buch, dass man jetzt nicht komplett von vorne bis hinten durchlesen muss, sondern dass man wirklich auch das so ein bisschen mit Schritt für Schritt den Kinderwunsch begleiten soll.
Super toll. Da würde ich direkt gerne einsteigen. Wie kann man sich auf den Kinderwunsch vorbereiten? Ich habe gelesen, dass Sie sagen, es macht schon Sinn, ein paar Sachen vorher abzuklären, ne? Wenn da der Wunsch da ist und man den richtigen Partner hat, wenn man Glück hat sozusagen. Was sind so ein paar Steps, die Sie empfehlen würden?
Also einerseits das ein bisschen das, was viele auch wissen, Nahrungsergänzungsmittel. Nicht alles kann man leider über eine gute Ernährung aufnehmen. Und zum Beispiel Folsäure sollte man sogar schon 3 Monate vorher starten, um mit einem ausreichenden Spiegel zu erreichen, also bevor man plant, schwanger zu werden. Das Gleiche gilt für Jod und auch die Schilddrüse, dass man zum Beispiel die Schilddrüse mal überprüfen sollte, bevor man versucht, schwanger zu werden, um zu gucken, ob die normal eingestellt ist, weil das eben sowohl für den Zyklus wichtig ist, aber auch für das Baby in den ersten Wochen. Wenn man irgendwie Vorerkrankungen hat, natürlich gerne das einmal abklären, ob es da irgendwelche Risiken gibt oder man Medikamente vielleicht umstellen müsste. Und tatsächlich auch die Impfungen. Das ist jetzt auch Thema mit allem mit Covid und so, aber in dem Fall geht es jetzt tatsächlich Impfungen, die eher in der Kindheit stattfinden, unter anderem Röteln. Also Röteln sollte man ausreichend Impfschutz haben, denn leider ist Röteln eine Lebendimpfung. Das heißt, man kann sie nicht mehr in der Schwangerschaft auffrischen. Und wenn man das bekommt in der Schwangerschaft, dann hat es weitreichende Folgen, sogar mit Fehlbildungen beim Baby, um es leicht zu vermeiden. Oh. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Windpocken. Also Windpocken gibt es die Impfung noch nicht ganz so lange. Also entweder man hatte es in der Kindheit oder lässt sich nochmal nachimpfen. Solche Dinge kann man vorher abklären. Und was vielleicht auch wichtig ist, sich mit seinem Zyklus ein bisschen zu beschäftigen. Das kann man auch schon vorher starten, dass man so ein bisschen weiß, wann ist mein Eisprung, wie läuft das eigentlich ab, ist der regelmäßig, dass man vielleicht ein bisschen anfängt, den mal aufzuschreiben, wann habe ich denn meine Blutung und ist das eigentlich regelmäßig.
Ja, das ist super wichtig. Und worüber ich auch also gestolpert bin im positiven Sinne, ist tatsächlich auch nochmal zum Zahnarzt zu gehen. Das finde ich
total. Ja.
Auch eine Info, weil mir nicht bewusst.
Ja, Zahnarzt ist wirklich ein Thema, das wollen wir auch ein bisschen mehr publik machen, weil das hängt eben zum Beispiel auch mit Fehlgeburt zusammen. Also wenn man chronische Infektionen im Mund hat, dann kann das eben auch zu einer Fehlgeburt führen oder auch zu Frühgeburten, also zu vorzeitigen Wehen. Sehr wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass es eine systemische, also im ganzen Körper dann eine Infektion entsteht und da dann eben Bakterien auch woanders hinwandern können. Und man wird schwerer schwanger, wenn man eine Infektion im Mund hat. Und manche Zahnbehandlungen sollte man auch nicht unbedingt machen, wenn man schwanger ist. Das kommt auch noch hinzu. Da sind die Zahnärzte ganz dankbar.
Ja, na klar. Ja, nein, auf jeden Fall. Also das finde ich zum Beispiel eine wahnsinnig spannende Info, die mir nicht bewusst war, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es kam auch jetzt so ein bisschen auf in den letzten Jahren. Das ist auch noch nicht ganz so aktuell.
Ja, Wahnsinn. Und ich sitze gerade ja bei meiner dritten Tasse Kaffee.
Ja, Kaffee jetzt kann ich gut nachvollziehen.
Kaffee und Kinderwunsch. Das ist das heißt ja immer so, da kein Kaffee mehr trinken und so weiter. Würden Sie das auch so unterschreiben oder wie wäre es ideal, sage ich jetzt mal?
Also ich würde sagen, jein. Es ist ja immer wie bei allem leider immer das Maß der Dinge. Also tatsächlich gab es einige Studien jetzt mit Kaffee und es ist in Ordnung, Kaffee zu trinken. Also das ist mir auch ganz wichtig. Also man darf 2 bis 3 Tassen am Tag Kaffee trinken, sowohl während der Kinderwunschzeit als auch in der Schwangerschaft. Wenn jemand sagt, okay, ich habe das Gefühl, das nimmt überhand oder fällt mir gar nicht schwer, Kaffee zu lassen. Ja, dann kann man das natürlich gerne probieren. Aber es sollte halt nicht in Stress ausarten. Also alles, was einem gut tut, darf man machen. Alles, was einen stresst, sollte man immer lassen.
Ja, das finde ich tatsächlich einen guten Leitsatz. Ne? Wenn wir gerade schon beim Thema sind, Stress und Kinderwunsch, ne? Das haben Sie, glaube ich, auch in Ihrem Buch geschrieben, ne? Eins der Sätze, die ich oft gehört habe, entspannt euch doch mal, fahrt in Urlaub. Ja. Diese klassischen Sätze, die einen nicht so richtig weiterbringen, wenn man schon ein paar Jahre dabei ist. Gibt es da Studien, dass Stress sich auf die Fruchtbarkeit auswirkt?
Also da gibt es Studien. Man muss gestehen, die Studien sind natürlich etwas schwer zu gestalten, weil jeder interpretiert Stress unterschiedlich. Aber was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass ein natürlicher Stress, der jetzt nicht zu Depressionen führt oder zu einem Burnout, also der wirklich ein negativer Stress für den Körper ist, also auch körperlich dann irgendwann feststellbar, führt nicht dazu, dass man schlechter schwanger wird. Es gibt Stress, wie zum Beispiel, wenn man so ganz einfach so Leistungssportler zum Beispiel nimmt, die haben eine Art körperlichen Stress, in dem Sinne, dass sie natürlich Höchstleistungen herausfordern. Und da ist es ja oft so, dass dann der Zyklus ausbleibt. Das ist auch eine Form von Stress, in dem Fall jetzt für den Körper oder weil der Körperfettanteil sehr gering ist und der Körper keine Kapazität hat für Schwangerschaft. Aber das ist ein ganz gutes Beispiel. Man sagt, okay, der bleibt der Zyklus aus. Die haben in irgendeiner Form Stress. Da ist es dann natürlich dann schon ein Punkt im Kinderwunsch. Aber ein alltäglicher Stress, den alle haben, den kann niemand abstellen. Das ist so. Das hat sehr wahrscheinlich gar keine Auswirkung auf den Kinderwunsch. Wo man es auch manchmal sehen kann, ist zum Beispiel bei Ländern, die im Krieg sind oder auf der Flucht. Da sind nämlich die Kinderwunsch oder die Geburtenraten ähnlich wie auch davor oder in anderen Ländern. Und das ist auch mal so ein ganz guter Anhalt, dass wahrscheinlich so ein extremer Stress trotzdem keinen Einfluss hat.
Ja, ja.
Und ich finde es auch beruhigend. Also es ist ja auch fies einfach, wenn man immer so sagt, ah ja, macht euch doch weniger Stress, dann werdet ihr schwanger. Ja. Das ist, finde ich, auch sehr übergriffig und ignorant, weil jeder startet meistens seinen Kinderwunsch entspannt. Also die meisten fangen an und sagen, oh ja, jetzt setze ich mal die Pille ab, ne? Und dann versuche ich das mal und wir schauen mal, was so passiert. Und meistens entsteht ja der erste Stress dann, wenn es mal nicht klappt. Also das muss man auch mal sagen. Das ist ja, hat damit einfach auch nicht so viel zu tun.
Richtig, ja. Schön, dass Sie das echt nochmal betonen. Das finde ich super, super wichtig. Und so habe ich mir das laienhaft nämlich auch immer erklärt, ne? Dass, dass Menschen auf der Flucht oder in Situationen, die bei mir auf jeden Fall, wenn ich schon daran denke, Stress auslösen sozusagen, dass sie ja trotzdem schwanger werden.
Ja,
auf jeden Fall. Einen riesen Einfluss haben kann.
Nein, und man muss auch sagen, irgendwann kann man es im Kinderwunsch auch nicht mehr abstellen. Also was will man denn machen? Also man kann ja nicht immer, ne? Also es ist schön, wenn es einen versucht, jemand einzureden. Aber man kann es nicht aufhören.
Nee, eben, das ist das Problem. Ja, ja, absolut. Okay, es funktioniert nicht. Ich glaube, man sagt so, bis 35 vermutlich, dass man so ein Jahr probieren sollte. Vielleicht können Sie dazu gleich auch noch mal was sagen. Wahrscheinlich, wenn man älter ist, wahrscheinlich nicht ganz so lange. Ja. Und dann hat man den ersten Termin in der Kinderwunschklinik. Was ist da wichtig zu wissen?
Also vielleicht mal kurz, wie lange man probieren sollte. Also generell bin ich auch der Meinung, man darf immer zum Arzt, wenn man sich Sorgen macht. Weil ich finde nicht so der Verfechter davon zu sagen, oh, ihr habt jetzt erst 8 Monate probiert, jetzt probiert es nochmal 3 Monate länger und dann dürft ihr erst zum Gynäkologen. Das finde ich auch schwierig, weil wenn man sich Sorgen macht, dann darf man auch gucken. Oder wenn es schon irgendwie Risikofaktoren gibt, also beispielsweise bei einer Frau irgendwie mal viele Infektionen in der Gebärmutter oder Endometriose, vielleicht schon eine bekannte, oder so Muskelknotensyome oder beim Mann im Hodenhochstand in der Kindheit, dann sind es so Risikofaktoren, da darf man auch früher schon mal gucken, weil es da eventuell schwieriger sein könnte, schwanger zu werden. Und so generell, wenn man es jetzt ganz allgemein formuliert, unter 35 sagt man so ein Jahr ist in Ordnung und über 35, so sagt man es so nach 6 Monaten. Okay. Sollte man mal gucken.
Ja.
Bezüglich der Kinderwunschklinik, also was passiert da? Man muss jetzt nicht vorbereitet sein im Sinne von, man muss irgendwelche Untersuchungen schon mitbringen oder sich da vorher irgendwie jetzt Stress machen und eine Zyklus-App führen oder solche Dinge. Man darf da auch ganz unvorbereitet kommen und sich das einfach mal anhören. Die meisten Kinderwunschkliniken schicken vorab so einen Fragebogen, wo sie sehr viel schon ein bisschen abfragen. Das liegt einfach daran, dass man da schon relativ viele Infos bekommt als Arzt und das dann sich ein bisschen spart, das zu Fragen im Gespräch und sich dann auf wichtigere Dinge konzentrieren kann. Ansonsten wird meistens in der Kinderwunschklinik gestartet, indem man erstmal eine Hormondiagnostik macht, vielleicht den Zyklus einmal anguckt und ein Spermiogramm fahren lässt. Das ist so die Basisdiagnostik, die man so mal startet.
Okay, vielen Dank. Dann steigen wir ein. Okay, also es funktioniert nicht, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt ja unzählige, muss man sagen, was ich alles schon gehört habe in meiner Arbeit und auch in meinem Podcast für Geschichten. Und unglaublich, was es da alles gibt. Es gibt so 4 Hauptmöglichkeiten, sage ich mal, die Sie in Ihrem Buch beschreiben. Geht es los, glaube ich, mit der hormonellen Stimulation als sozusagen als ersten Schritt.
Als kleinste Form,
genau.
Ja. Also genau, also da kommt es ein bisschen wieder darauf an, was natürlich die Ursache ist. Also wenn eine Frau beispielsweise einen unregelmäßigen Zyklus hat oder in so einem Zyklusmonitoring, wo man einfach schaut, wann ist der Eisprung, passen die Hormone dazu und wie ist auch die zweite Zyklushälfte, ist das in Ordnung von dieser Gelbkörperphase. Wenn da etwas auffällig ist, dann ist meistens der erste Schritt, die Follikelreifung zu unterstützen. Und das kann man mit einer hormonellen Stimulation machen. Meistens werden dafür Tabletten verwendet erstmal, weil das sehr einfach ist und eine gute Wirkung hat und hat dann den Vorteil, dass man gucken kann, wann der Eisprung ist. Es sollte immer mit einem Arzt zusammen gemacht werden, der einfach schaut, welche Follikel sind da überhaupt herangereift, passen die Hormonwerte, und dann kann man, wie wir müssen schon sagen, Verkehr zum optimalen Zeitpunkt haben. Das klingt immer sehr romantisch. Ja, tatsächlich ist es dann leider nicht mehr ganz so romantisch, aber leider ist das Fenster, in dem man schwanger werden kann, nicht so groß, was etwas überschätzt wird oft. Und so würde das funktionieren.
Ja, und sagen Sie gerne noch mal was zum Fenster. Wie groß ist denn das Fenster eigentlich? Das ist auch so unterschiedliche. Ja,
wirklich klein.
Oder?
Ja, es ist klein. Also zumindest von der Eizelle her ist es klein. Also da sind so 24 bis 36 Stunden ist eine Eizelle überlebensfähig. Und idealerweise ist es kurz vorm Eisprung. Also das heißt, dass die Spermien schon vor Ort sind, wenn dieses Ei springt. Die Spermien, heißt immer so in der Literatur, würden es 5 Tage überleben können. Wirklich gute Chance ist es trotzdem so, dass man es, wenn es kurz vorm Eisprung ist, ist eigentlich so das Beste. Also da erreicht man allerdings Maximum, auch wenn alles in Ordnung ist, eigentlich auch nur 25-30% Wahrscheinlichkeit, dass man schwanger wird pro Zyklus, auch bei jungen Frauen mit guten Spermiogramm. Das wird auch immer, weil man ist sein ganzes Leben irgendwie mit Verhütung beschäftigt. Ja. Und wenn man das dann hört, dann ist es oft so, oh wow, okay, das ist ja echt wenig.
Es ist wirklich wenig. Wahnsinn. Mhm. Genau, die zweite Möglichkeit ist Insemination. Mögen Sie da auch ein paar Worte zu sagen?
Also Insemination bedeutet, dass man der Mann das Spermium in der Klinik abgibt oder zu Hause und es bringt und dann das Spermium aufbereitet wird. Das heißt, es werden sozusagen die Schönen und die Schnellen herausgefiltert und denen wird dann so eine leichte Nährlösung mitgegeben und das Spermium wird dann in die Gebärmutter eingeführt mit so einem dünnen Katheter. Das ist was Schmerzfreies, also das ist vergleichbar wie so ein Abstrich bei der Vorsorge, bei der Frauenärztin, also so eine Untersuchung mit so einem Spekulum und dann gibt es eben so einen dünnen Katheter in die Gebärmutter rein und da werden dann die Spermien abgegeben. Den Katheter selber spürt man tatsächlich gar nicht. Das wird meist auch kombiniert mit einer hormonellen Stimulation. Einfach, da geht es auch wieder so ein bisschen um die Chancen zu steigern. Wenn man so eine hormonelle Stimulation hat, dann ist auch die Follikelreifung besser. Das heißt, man optimiert ein bisschen den Zyklus oder gleicht es aus, wenn vielleicht mal ein Zyklus nicht ganz optimal sein würde und würde dann auch wieder zu dem richtigen Zeitpunkt, das heißt um den Eisprung herum, dann diese Insemination durchführen. Das wird meist gemacht, wenn das Spermiogramm leicht eingeschränkt ist, also zum Beispiel die Beweglichkeit nicht ideal ist oder die Konzentration. Oder tatsächlich auch bei Endometriose. Also Endometriose ist, wenn Schleimhaut von der Gebärmutter außerhalb der Gebärmutter existiert. Und das ist wie so eine Art chronische Entzündung im Bauchraum. Und das hat die Folge, dass manchmal die Funktion der weiblichen Organe nicht ideal ist. Also die Eileiter zum Beispiel nicht ideal transportieren oder die Eizellqualität etwas schlechter ist. Und da hat man festgestellt, bei einem leichten Grad der Endometriose hilft auch eine Insemination.
Und die Statistiken, was sagen die? Kommt man dann auf diese 25-30% Wahrscheinlichkeit?
Es hängt tatsächlich von der Ausgangssituation des Paares ab. Also das heißt, wie alt ist die Frau? Was ist die Ursache? Wie eingeschränkt ist das Spermiogramm? Und danach entscheidet sich das so ein bisschen. Aber die Idee ist tatsächlich, ein Paar, das eben leichte Einschränkungen vielleicht hat, wieder auf so eine normale Wahrscheinlichkeit anzuheben.
Ah ja, okay, spannend. Ja, und dann natürlich IVF ist in aller Munde sozusagen, aber Sie müssen jetzt auch gar nicht den Ablauf ganz genau beschreiben. Da kann man sich das Buch kaufen. Da steht genau. Wirklich sehr, sehr schön und so, dass man es versteht, auch drin. Eine Frage aus der Community fällt mir nämlich dazu ein. Es werden ja Hormone gegeben. Zu Beginn. Und da ist tatsächlich die Sorge, oder gibt es da Studien oder was auch immer, zum einen steigt das Krebsrisiko oder das Risiko, also irgendwelche anderen Langzeitfolgen bei der Frau, wenn da diese Hormone gegeben werden?
Also das ist Gott sei Dank sehr gut untersucht, weil es die IVF jetzt schon eine Weile gibt. Also das Krebsrisiko steigt nicht, solange man das nicht übertreibt. Also übertreibt heißt, dass man jetzt nicht irgendwie in seinem Leben da 20 Zyklen oder so macht davon, was meist nicht der Fall ist. Also viele machen jetzt deutlich weniger. Ja. Da ist das Risiko, dass also die Östrogenwerte steigen während so einer Hormonstimulation im Körper. Und daher kommt die Angst, ob das vielleicht hormonabhängige Krebsarten fördern könnte. Und das konnten Studien tatsächlich mit Nein beantworten. Also wie gesagt, die meisten Frauen, die eine normale IVF-Behandlung machen, haben nicht so hohe Dosen und nicht so über so eine lange Zeit, dass es relevant ist fürs Leben. Mhm. Und man weiß zum Beispiel auch, dass eine Schwangerschaft deutlich längere und höhere Östrogenwerte hat als so eine IVF-Behandlung. Und daher ist man da eigentlich weggekommen davon, dass dieses Risiko besteht.
Ja.
Auch sonstige Langzeitfolgen gibt es eigentlich nicht. Manchmal gibt es noch die Frage, ob das meine Eizellreserve schneller verringert, stimmt, wenn man eine IVF macht. Das ist auch nicht der Fall, weil man sozusagen nur diese Eizellen heranreifen lässt, die sowieso im Rennen in diesem Zyklus sind. Das heißt, man nimmt nur die mit, die eh sozusagen verbraucht werden würden und nicht irgendwelche zusätzlichen.
Spannend, total interessant. Vielleicht noch zum Thema IVF, da gibt es ja diese natürliche IVF, da wissen erstaunlicherweise wenig Frauen von. Mögen Sie da was zu sagen?
Ja, das wird auch so IVF naturell genannt zum Beispiel. Da geht es darum, dass man eine IVF macht ohne eine Hormonstimulation. Also das heißt, man monitort einfach das Ei, das gerade heranreift, guckt, wann das reif ist und punktiert es dann ab. Das hat den Vorteil, dass man eine Punktion ohne Narkose machen kann, weil man meistens ein Follikel punktiert, das geht von den Schmerzen her, das kann man gut tolerieren. Und dann wird das Ei eben genauso wie bei einer IVF im Labor befruchtet und wieder geguckt, ob es sich befruchtet hat und dann wieder zurückgesetzt. Der Vorteil ist, es ist sehr einfach und zeitsparender. Also man muss nicht so oft in die Klinik. Es ist nicht so schlimm, wenn mal ein Zyklus nicht funktioniert, weil man nicht so viel an Kosten hat. Es hat aber den Nachteil, dass natürlich auch mal Zyklen verloren gehen. Also es gibt natürlich dann immer wieder Zyklen, wo es zu keiner Befruchtung kommt oder zu keinem Transfer. Und es hat ein bisschen den Nachteil bezüglich Kosten, wenn man das über die Kasse machen möchte. Weil die Kasse bezahlt nur 3 Versuche. Und da möchte man natürlich meistens dann lieber das Optimum rausholen, weil wenn man 3 Versuche von dieser naturell hat, sind die Chancen auf eine Schwangerschaft nicht so hoch im Vergleich zu einer mit einer Stimulation. Und da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen.
Ja, ja. Aber es ist natürlich für alle Frauen, weil ich immer wieder Klientinnen, also ganz unterschiedlich natürlich, aber es gibt immer wieder welche, die sagen, diese Hormone waren ganz schrecklich. Tatsächlich, ja, ne, ja, die zu nehmen. Ja. Ne? Also manche Frauen leiden da extrem drunter. Ne? Und dann wäre es ja eine schöne Alternative eigentlich, das so zu machen.
Auf jeden Fall. Also gerade wenn auch die Versuche von der Kasse sowieso aufgebraucht sind, dann kann man das machen. Oder was jetzt auch ganz gerne gemacht wird, ist es mit so einer Hormonstimulation, mit einer leichten Hormonstimulation. Ähnlich wie bei einer Insemination oder wenn man auf natürlichem Weg versucht, kann man diese Tabletten, das ist zum Beispiel Clomiphene, das hat man öfter mal gehört, oder Letrozol, wenn man das etwas höher dosiert gibt, dann wachsen auch manchmal so 2 bis 3 Follikel und das ist oft sehr gut verträglich, das ist nicht so ganz so einschneidend, auch dadurch, dass man sich nicht selbst spritzen muss und dann kann man eben diese 2 bis 3 Follikel auch punktieren und versuchen, damit schwanger zu werden. Oder bei Frauen, die zum Beispiel nicht auf eine Hormonstimulation ansprechen, oder auch mit einer hochdosierten Hormonstimulation nur 1 bis 2 Eizellen produzieren. Da macht es auch oft Sinn zu sagen, man macht das im natürlichen Zyklus.
Ah, spannend. Okay. Ja, dann die vierte Möglichkeit, die ICSI, gibt es ja dann auch noch. Vielleicht, also was ich ganz spannend finde, was viele, glaube ich, nicht so bewusst ist, vielleicht ein Unterschied einmal zu IVF. Mhm. Und ICSI ist ja sehr ähnlich, ne? Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Ne?
Genau. Also im Prinzip der Ablauf für das Paar an sich ist genau gleich. Der Unterschied liegt im Labor. Das heißt, eine ICSI wird dann gemacht, wenn das Spermiogramm nicht natürlich befruchtungsfähig ist. Das heißt, wenn es deutlich eingeschränkt ist in irgendeiner Form, also die Konzentration, Beweglichkeit oder das Aussehen. Und dann wird im Labor ein Spermium genommen und es in die Eizelle injiziert und die so befruchtet. Das ist die ICSI. Bei einer IVF ist es so, dass die Eizellen, die Spermien einfach in einen Topf gegeben werden und die befruchten sich von alleine. Das macht man, wenn das Spermiogramm unauffällig ist und die Ursache zum Beispiel daran liegt, dass die Eileiter nicht durchgängig sind. Das heißt, Eizelle und Spermium sich nicht treffen können und dann wird das im Labor sozusagen übernommen. Und bei der ICSI ist es wirklich, wenn die Spermien sozusagen ein Problem haben, dann kann man denen helfen zu befruchten, indem man das Spermium nimmt und in die Eizelle injiziert.
Okay. Da fällt mir nämlich auch eine Frage aus der Community ein zum Thema Spermienqualität. Gibt es da Möglichkeit, die zu verbessern?
Ach, ja, das ist ein Thema. Ja, also die Männer wünschen sich da auch gerade mehr Infos und mehr Möglichkeiten, auch Spermien zu testen oder da mehr Tests zu machen, um zu wissen, was eigentlich das Problem ist. Da ist auch ganz sehr viel Forschung. Also ich hoffe, dass wir da vielleicht auch etwas weiterkommen. Mhm. Denn im Moment sind tatsächlich die Möglichkeiten nicht so viel. Also es gibt auch Nahrungsergänzungsmittel für Männer, ähnlich wie bei Frauen, da das auch manchmal schwieriger ist, gewisse Zusatzstoffe aufzunehmen, zum Beispiel Zink, Selen, auch Folsäure für den Mann, um da die Qualität zu verbessern. Da ist der Lebensstil sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit. Also wenn jemand raucht oder Alkohol trinkt, jetzt mehr als in Maßen sozusagen, dann ist da eine Möglichkeit natürlich anzusetzen, gesunde Ernährung. Der BMI, also eher eine schlanke, sportliche Person, hat meistens auch eher bessere Spermien, sowas. Aber das ist tatsächlich... Ja, was man immer zu hören bekommt, ne, bei allen Themen. Ein gesunder Lebensstil.
Ja, kann dazu beitragen. Okay, aber ich finde es ja sehr, sehr vielversprechend, dass es da auch mehr Studien gibt. Ne? Weil ich meine, ich hatte mal einen Benedikt Schwan, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat auch ein Buch geschrieben, das oder seine Unfruchtbarkeit. Und der hat tatsächlich recherchiert, dass die Qualität der Spermien in den letzten Jahrzehnten enorm abgenommen hat tatsächlich.
Ne? Ja. Ja, es wurden tatsächlich gerade die WHO-Kriterien auch nach unten gesetzt, nochmal. Man weiß auch nicht so ganz genau, woran das liegt. Es ist vielleicht auch so ein Industrieländer-Thema, weil da scheint es wohl schlechter zu sein, aber ja. Es gibt verschiedene Vermutungen, aber es ist noch nicht wirklich was bei rumgekommen.
Okay, spannend. Ja, dann das Thema Einnistungsversagen. Ach Mensch, das ist ja echt ein Riesenthema. Ich erinnere mich auch noch sehr gut bei mir. Mhm. Es gibt ja wahrscheinlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, warum das so ist oder warum das sein kann. Ich glaube, da gab es auch eine Frage aus der Community zum Thema, kann man da irgendwas tun? Also ob medikamentös oder auch nicht medikamentös, ist ja schon so weit erforscht, dass man da tatsächlich irgendwas... was machen kann, um das zu befördern?
Also da ist auch immer die Frage, was ist die Ursache? Also ich bin immer der Verfechter, dass man auch ein bisschen mal mehr guckt, bevor man sozusagen einfach was gibt an Medikamenten oder was es so an Möglichkeiten gibt. Also ich weiß gerade in Kinderwunschforen, wer viel nimmst du Clexane, also so Blutverdünner oder Aspirin oder ne, also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, da Dinge zusätzlich zu nehmen oder Cortison. Beim Einnistungsversagen ist wirklich die Frage, was ist eigentlich die Ursache und wann spricht man überhaupt von Einnistungsversagen? Also da ist auch immer die Frage, was bedeutet das eigentlich? Und da gibt es auch wieder verschiedene Definitionen, aber die meisten sind sich so einig, dass man sagt, bei 3 bis 4 Transfers mit einer guten Embryoqualität, wenn es da nicht funktioniert hat, dann spricht man vom Einnistungsversagen. Ja. Und das ist eben wirklich auch die entscheidende Sache, dass es eine gute Embryoqualität sein muss. Denn das ist natürlich der erste Faktor, die Embryonenqualität. Die ist schwierig zu beeinflussen, weil das oft eine genetische Geschichte ist oder mit dem Alter der Frau auch oft zusammenhängt. Ja. Alles andere zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass vielleicht eine chronische Gebärmutterinfektion besteht, die bisher noch keiner entdeckt hat, weil das oft keine Beschwerden macht. Das ist mittlerweile, kann man das gut detektieren, indem man so einen Abstrich aus der Gebärmutter macht und da kann man dann die DNA der Bakterien nachvollziehen. Also es ist kein klassischer, so ein normaler Abstrich, den man beim Gynäkologen machen kann, sondern da wird sozusagen die DNA der Bakterien nachgewiesen oder auch die Killerzellen in der Gebärmutterschleimhaut bestimmen kann, um zu schauen, ob es da einen Hinweis gibt, dass die da zu aktiv sind und daher eben der Embryo nicht die Möglichkeit hat, sich durchzusetzen. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze im Blut zu testen, ob eben das Immunsystem sozusagen zu aktiv ist, denn der Embryo ist ja zu 50% fremd, dadurch, dass er mit dem Partner noch mit dabei ist. Und der muss sich aber das durch das weibliche Immunsystem trotzdem irgendwie durchsetzen können. Und da kann man eben einige Tests machen. Oder was es eben auch gibt, Gerinnungsstörungen. Das heißt, dass man eine zu hohe Neigung hat, dass sich Trompen bilden, also sozusagen Blutgerinnselchen. Das können so kleine Blutgerinnselchen sein. Und bei der Einnistung ist es aber so, dass der Embryo sich ja an den Gefäßen der Mutter erstmal wie so andocken muss und dadurch eben versorgt wird. Und wenn es da so kleine Mikrotrompen gibt, dann wird er vielleicht nicht optimal versorgt und es kommt dann eben nicht zu einer Einnistung oder eben auch zu einer Fehlgeburt. Und da gibt es eben auch gewisse Tests im Blut, die man da vornehmen kann und könnte dann zum Beispiel Blutverdünner geben nach dem Transfer.
Wow, spannend. Das ist ja ein Riesenthema. Da könnte man auch ewig drüber
sprechen. Das ist ein Riesenthema. Ja, also ich wollte gerade sagen, es waren wirklich so kleine Anknüpfungspunkte jetzt auch sehr schnell angesprochen.
Aber super hilfreich.
Aber da gibt es wird auch gerade sehr viel gemacht und da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wo man ansetzen kann.
Toll, großartig. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ich weiß nicht, ist es ein Mythos, dieses Thema erhöhtes Risiko für Fehlbildungen nach einer Kinderwunschbehandlung?
Das ist tatsächlich ein, auch mit Jein zu beantworten. Also es ist wahrscheinlich so, dass es nicht, da gibt es auch ganz gute Studien jetzt wieder und da hat auch das Deutsche IVF-Register eine tolle Studie mitgemacht. Es ist wahrscheinlich so, dass Paare, die in eine Kinderwunschbehandlung reingehen, eine leichte Einschränkungen in irgendeiner Form in ihrer Fruchtbarkeit haben und daher erhöhte Risiken für Fehlgeburten oder auch Fehlbildungen. Die Kinderwunschbehandlung an sich hat sehr wahrscheinlich keine Risiken. Also das kann man ganz gut vergleichen. Eine künstliche Befruchtung mit Inseminationen vergleicht. Also eine künstliche Befruchtung, da war nämlich immer der Verdacht, dass das Labor vielleicht ein Punkt ist, dass sozusagen dadurch, dass die Befruchtung im Labor stattfindet, deswegen das Risiko erhöht ist für Fehlgeburten. Und wenn man das vergleicht mit Inseminationen, wo man sozusagen die Spermien ja nur in die Gebärmutterhöhle reingibt und die Befruchtung ja in der Gebärmutterhöhle noch selbst stattfindet zwischen Eizelle und Spermium, sind da tatsächlich die Raten gleich. Also sowohl von Fehlgeburten als auch von Fehlbildungen. Und daher geht man davon aus, dass es wahrscheinlich nicht der Fall ist.
Ja, finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil das geistert immer noch irgendwie, finde ich, in allen möglichen Foren.
Das macht auch Ängste.
Ja, total. Mhm. Schürt Ängste, ne? Ob man überhaupt in die Kinderwunschklinik gehen sollte.
Genau.
Das finde ich ganz angenehm, dass es wirklich Studien gibt, die was anderes daraus schließen lassen, sozusagen.
Ja, das ist gut, das stimmt.
Thema AMH-Wert, Anti-Müller-Hormon. da habe ich nämlich, glaube ich, auch eine Frage bekommen. Wie aussagekräftig ist ein niedriger AMH-Wert bei einer Frau, die 30 ist zum Beispiel?
Da muss ich gestehen, ist er schon aussagekräftig, weil das sein kann, dass wenn man um die 30 einen sehr niedrigen AMH-Wert hat, dass man vorzeitig in eine Menopause geht. Also das heißt, normalerweise ist das Durchschnittsalter so Anfang 50 ungefähr in Deutschland, wo man in die Menopause geht. Und es gibt, das ist bei nicht sehr vielen Frauen der Fall, also wirklich sehr wenige, die Anfang 40 schon in die Menopause gehen und bei ganz, ganz wenigen, die wirklich schon mit Mitte 30 in die Menopause gehen. Und das heißt, wenn ich das weiß, dass mein AMH-Wert niedrig ist, dann kann man natürlich ja auch besser reagieren. Also entweder seinen Kinderwunsch dann tatsächlich nach vorne verschieben, wenn das jetzt aus dem Grund sogar getestet wurde, oder eventuell dann sogar zu überlegen, ob Eizellen einfrieren für später dann doch eine Option wäre in diesem Fall. Und sich sozusagen diese Option offen zu halten, falls vielleicht doch erst mit 35 oder 38 der Wunsch besteht, dann kann es halt sein, dass es in so einem Fall dann doch zu spät ist.
Das ist interessant, wow. Aber ich sag mal, ein niedriger AMH-Wert, zum Beispiel jetzt in meinem Alter mit Anfang 40, was sagt das aus? Also wenn ich einen sehr niedrigen habe, muss ich das dann, also für mich ist es, also ich habe abgeschlossen damit sozusagen, aber es gibt ja noch andere Frauen da draußen, die vielleicht mit Anfang 40 erst den richtigen Mann kennenlernen, das ist ja auch ein dieses Thema, muss man einfach sagen. Ja, voll. Und wenn er dann niedrig ist, bedeutet das automatisch, dass ein Kinderkind nicht mehr möglich ist?
Nein, auf gar keinen Fall. Also es ist ja auch, also der AMH-Wert muss man deswegen auch vorher mit den 30, das muss man wirklich altersabhängig sehen und dann gibt es ja auch Durchschnittswerte. Und es ist ja auch normal, dass der sinkt mit einem gewissen Alter. Also das passt ja auch dazu. Ja. Das ist ja auch leider der Grund, warum wir irgendwann eben in die Menopause gehen, weil unsere Eizellreserve irgendwann verbraucht ist und dann ist es eben dann so auch natürlicherweise. Mit Anfang 40 ist es daher auch normal, dass der AMH-Wert eventuell niedrig ist. Es gibt Frauen, die dann einen unterdurchschnittlichen AMH-Wert, also einen sehr niedrigen AMH-Wert. Der sagt allerdings nicht aus, dass man nicht schwanger werden kann. Also solange man noch einen Zyklus hat, kann man auch noch schwanger werden. Ja, also solange man einen Eisprung hat. Der AMH-Wert gerade in den Anfang 40ern oder später sagt auch nicht aus, dass man jetzt sofort in die Menopause geht. Also es gibt so, die Studien sagen, dass wenn der nicht mehr nachweisbar ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in den nächsten 4 bis 5 Jahren in die Menopause kommt, wahrscheinlich. Und da sieht man erstmal, wie lang dieser Zeitraum auch ist. Ja, also das heißt nicht irgendwie in 3 Monaten, sondern in 4 bis 5 Jahren. Von daher, es hat leider aber den Nachteil, wenn der niedrig ist, dass es halt die Wahrscheinlichkeiten insofern geringer sind, weil man mit so Hormonstimulation, und das ist für uns eigentlich wichtig für die Reproduktionsmedizin, warum wir den gerne bestimmen, weil das für uns ein Anhalt darauf ist, wie viele Eizellen heranreifend werden bei einer geplanten Hormonstimulation. Und wenn ich zum Beispiel jetzt mit Anfang 40 eine künstliche Befruchtung machen müsste, aus welchen Gründen auch immer, und man möchte eine Hormonstimulation machen, hat aber einen niedrigen AMH-Wert, dann habe ich sehr wahrscheinlich nicht so viele Eizellen, die gebildet werden und dadurch eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass eine dabei ist, die in Ordnung ist und ich damit schwanger werde. Also es ist ein bisschen auch eine, in der Hinsicht dann so eine statistische Sache. Also wenn ich 5 Eizellen habe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich schwanger werde, als wenn ich nur eine Eizelle habe.
Ja.
Und daher ist eben das insofern ein kleiner, schwierigerer Faktor.
Ja, verstehe. Weil ne, dieser AMH-Wert, ne, also ich habe immer mal wieder Klientinnen, die mir das erzählen und deswegen dann sehr, sehr traurig und niedergeschlagen sind, verständlicherweise. Aber ich finde es irgendwie schön, dass sie sagen, ja, solange man einen Zyklus und einen Eisprung hat, ist da was möglich. Das würde
funktionieren. Ja. Ich gebe zu, dass es schwieriger ist und ich gebe auch natürlich zu, dass es über 45 wirklich, wirklich schwer ist. Also da, aber es ist nicht so, dass das, also man muss den AMH-Wert, finde ich, auch einordnen können.
Ja.
Also der ist jetzt nicht kein Überding. Ja, also das wird oft so gehypt, dass das das Nonplusultra ist. Ich finde eher, dass man ihn nutzen kann. Zum Beispiel eben für junge Frauen, wo man sagt, okay, beschäftigt euch doch bitte lieber früher mit euren mit eurer Fruchtbarkeit und macht euch Gedanken. Und man kann es dann gerne auch mal bestimmen, um das so ein bisschen einzuordnen.
Ja.
Und dann eben dementsprechend vielleicht seine Planung in der Zukunft anpassen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also letztendlich ist ja ein Aspekt von vielen, die man mit berücksichtigen muss, ne, in so einer Kinderwunschbehandlung.
Ja.
Ne? Okay, das finde ich auch nochmal echt einen guten Hinweis. Das Thema Mehrlingsschwangerschaften habe ich mir noch aufgeschrieben. Ne? Das finde ich ja auch, also auch da ist es ein Mythos, dass man Zwillinge kriegt, zum Beispiel, wenn man in einer Kinderwunschbehandlung ist. Ne? Also oftmals ist es so, da habe ich auch schon oft gehört, so, ach, so eine Frau, die so Ende 30, Anfang 40 und ewig kein Kind und auf einmal hat sie Zwillinge, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass sie sozusagen in der Kinderwunschbehandlung war, was ja erstmal überhaupt nicht schlimm ist. Aber ist das so tatsächlich oder ist es so ein laienhafter Eindruck, den man einfach hat?
Jein. Also da müssen sich die deutschen Reproduktionsmediziner ein bisschen an ihre Nase fassen und kritisch sein. Also es ist ein Punkt, vielleicht muss man ein bisschen unterscheiden. Einerseits macht man ja manchmal Hormonstimulationen und da ist es schon auch manchmal gewünscht, dass 2 Follikel heranreifen, weil auch da wieder die Chancen steigern und dadurch ist das Mehrlingsrisiko erhöht. Das ist die eine Seite, da kann man theoretisch sagen, man möchte den Zyklus dann einfach aussetzen, wenn es 2 Follikel sind, um das eben zu vermeiden.
Ja.
Aber das wird eben oft dann das Risiko eingegangen, weil man viele Paare dann auch sagen, oh, wir sind jetzt irgendwie seit 3 Jahren nicht schwanger geworden. Natürlich nutzen wir diesen Zyklus und dann können mal Zwillinge entstehen. Also da ist der Einfluss ein bisschen geringer von allen Beteiligten. Natürlich kann man das ein bisschen steuern mit der Dosis der Hormonstimulation, aber das ist oft dann das Gefühl in der Außenwelt außerhalb der Kinderwunschklinik, warum da zum Beispiel Zwillinge entstehen. Bei der künstlichen Befruchtung hingegen ist es absolut beeinflussbar, indem man nämlich entscheidet, wie viele Embryonen zurückgesetzt werden. Also man befruchtet die ja im Labor und dann hat man die Möglichkeit zu entscheiden, ob 1 oder 2 Embryonen in die Gebärmutter eingesetzt werden. Und da ist es so, dass in Deutschland oft 2 Embryonen eingesetzt werden, um auch da wieder die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ein Embryo sozusagen gut ist, in Ordnung ist und es zu einer Schwangerschaft kommt.
Okay.
Das ist aber mittlerweile eben, der Trend geht da weg davon und das wünschen wir uns auch immer mehr. Also das sind zum Beispiel die skandinavischen Länder sehr viel besser als wir. Die machen nämlich so gut wie nur noch, wir sagen immer Single Embryo Transfers. Das ist auch daher gewollt oder gewünscht oder wir versuchen das auch immer mehr aufzuklären, denn Mehrlingsschwangerschaften haben sehr, sehr viel mehr Risiken. Und es sind sehr viel häufiger schwierige Schwangerschaften, sehr viel häufiger Frühgeburten und damit auch häufiger eben auf so Babyintensivstationen oder in Kinderwunschkliniken. Und das ist eigentlich etwas, was man gut vermeiden kann. Ich gebe zu, dass die Patienten auch sehr gerne 2 zurückhaben wollen oft. Also oft ist dann so das Argument, dann haben wir das gleich rum. Wenn es 2 sind, ist es noch umso besser. Dann haben wir gleich das Geschwisterchen.
Ja.
Da liegt es natürlich auch an uns, auch da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und das zu vermitteln, was das eigentlich bedeutet, Zwillinge. Also ich kann das total nachvollziehen, diesen Gedanken, aber es ist leider eben auch so, dass es schon Also Zwillinge sind tough. Also ich sage auch immer, fragen Sie, haben Sie irgendjemanden im Umfeld, der Zwillinge hat? Fragen Sie mal, wie es läuft.
Auf jeden Fall.
Weil es ist schon tough. Also Zwillinge sind ein Mord.
Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie war mir auch gar nicht so richtig bewusst, das ist mir auch durch das Lesen Ihres Buches auch nochmal deutlich geworden, ja, das ist einfach ein höheres Risiko. Ne? Und wenn man dann auch noch ein bisschen älter ist als Frau, das kommt ja dann auch nochmal als Faktor hinzu, dass es nicht so easy ist, wie es vielleicht aussehen mag.
Ja, und gerade wenn man vielleicht auch als Frau vielleicht gewisse Vorerkrankungen hat, dann ist natürlich das Risiko auch nochmal höher in der Schwangerschaft. Und das ist mit Zwillingen dann doppelt eben schwierig. Und man muss auch sehen, man ist vielleicht früher aus dem Job raus. Man hat muss vielleicht mehr liegen, ist vielleicht selbst dann auch im Krankenhaus länger. Das sind also Dinge, die man wirklich bedenken muss, ob man das eingehen möchte, das Risiko. Und was toll ist jetzt in der Reproduktionsmedizin, man kann ja auch Embryonen einfrieren mittlerweile. Und das hat ja den Vorteil, dass man jetzt nichts verliert in dem Sinne. Also wenn man beispielsweise zwei tolle Embryonen hat, dann kann man einen einsetzen oder einen einfrieren. Und falls es nicht klappt, diesen einen dann eben nochmal verwenden und versuchen, ob der es vielleicht war. Ja. Und ich finde, das nimmt ja auch ein bisschen den Druck.
Ja.
Aber da ist halt oft auch die Kostenfrage. Das ist halt, ein Zyklus mehr kostet dann halt wieder mehr. Und ich kann, also ich kann beide Seiten da verstehen und ich verstehe schon, woran das liegt, warum das halt gerne gewünscht ist.
Ja, absolut. Ja, wo Sie es gerade ansprechen, die Kosten. Ne? Ich glaube, es gibt so inzwischen so eine Petition auch, ne? Weil man muss ja schon sagen, Kinderwunsch ist ja schon eher für Menschen, die auch ein bisschen Geld haben oder sich einen Kredit aufnehmen oder was auch immer. Ne? Also das ist ja schon eine ziemlich teure Sache und irgendwie auch ein bisschen unfair für jemanden, der halt vielleicht nicht die Möglichkeit hat, so viel Geld dafür zu bezahlen.
Also ich finde vor allem das Unfaire, also es gibt ja Gott sei Dank, also auch da muss man sagen, ist Deutschland auch wieder besser als viele andere Länder. Also im Vergleich zu Amerika oder auch viele andere europäische Länder, wo gar nichts bezahlt wird, sind wir zumindest schon mal etwas besser. Aber wir haben es natürlich an so schwierige Bedingungen geknüpft und die vielleicht auch etwas aus der Zeit gefallen sind. Ja, also so dieses, man muss verheiratet sein und die Frau über 25 und unter 40 und es ist so ein bisschen aus dem Leben, wie ich sage, ein bisschen vielleicht altmodisch geworden.
Ja.
Zumindest übernehmen die meisten Krankenkassen 50, also eigentlich alle Krankenkassen müssen 50% der Kosten übernehmen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, also eben verheiratet und gewisse Kriterien erfüllt sind.
Ja.
Es gibt manche Krankenkassen, die sogar manchmal ein bisschen mehr übernehmen. Das sind aber freiwillige Mehrzahlungen. Da lohnt es sich manchmal auch, das tatsächlich mal zu googeln und zu schauen, was da gerade so passiert. Es ändert sich nämlich leider auch immer so ein bisschen.
Ja, klar.
Ansonsten gebe ich dir recht, also es ist es kommt auch wieder darauf an, eine künstliche Befruchtung, würde ich sagen, ist teuer. Alles davor ist, denke ich, gut machbar, aber ab einer künstlichen Befruchtung ist es teuer.
Ja, ich habe mich auch eine Frage bekommen von einer Frau, wie Single-Frauen Unterstützung von der Krankenkasse bekommen können. Also ich höre daraus gar nicht.
Gar nicht. Leider gar nicht. Also maximal vielleicht noch in der Hinsicht, dass manchmal die Gynäkologen sehr nett sind und zumindest so eine Vordiagnostik übernehmen. Aber die den Samenspender oder die Insemination und an sich alles, was mit der Kinderwunschbehandlung zu tun hat, wird leider gar nicht übernommen von der Krankenkasse.
Ja, sehr schade, finde ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Das große Thema, ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, sonst würde ich mein Beruf ja auch nicht machen, psychologische Unterstützung. Ich meine, das ist ja, glaube ich, keine große Überraschung, dass relativ klar ist, dass wenn man in so eine Kinderwunschbehandlung geht, mit den ganzen Höhen und Tiefen und Hoffnung und Schmerz und vielleicht noch eine Fehlgeburt und dass das ganz viel mit der Psyche ja macht, ganz viel mit der Seele macht. Und wenn ich dann sehe, die Klientinnen, die haben teilweise 10, 15 Jahre Kinderwunsch hinter sich, kann man sich gar nicht vorstellen, das ist ja unglaublich lang.
Ja.
Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht, sich Unterstützung zu suchen?
Sehr wichtig, wahnsinnig wichtig. Das ist auch ein bisschen eine Typsache, was man da mag, das muss man auch sagen. Und da sollte man auch gut in sich reinhören. Denn es gibt verschiedene Sachen, es gibt unheimlich dich, also so wirklich eine 1-zu-1-Betreuung, Psychologen, die das machen, es gibt Selbsthilfegruppen. Ich muss auch sagen, das ist auch etwas, was muss ich auch ganz ehrlich, auch mich selber ist, in meiner Sprechstunde ist es so, das können wir kaum leisten. Ich kann nicht so gut diese psychologische Unterstützung mitgeben. Ich kann Dinge erklären, ich kann es auch öfter erklären, ich kann versuchen, Mut zu machen oder neue Dinge anzubieten, um da vielleicht Lösungen zu finden, also in dieser Hinsicht was zu leisten, aber alles, was darüber hinausgeht, da fehlt die Zeit in einer Kinderwunschklinik. Und gerade bei Kinderwunschkliniken, die jetzt einfach auch eine Kassenzulassung haben und einfach sehr viel, viele Patienten haben. Und man möchte natürlich auch da einen Termin haben. Das ist gar kein Vorwurf. Also es gibt halt auch wenig Kinderwunschkliniken. Das heißt, sie sind halt einfach auch sehr voll. Ja. Und da möchte ich aber wirklich auch da nochmal eine Lanze brechen, weil ich finde, man holt sich so oft Unterstützung für andere Erkrankungen. Ja, also wenn man einen Diabetes hat, wenn man einen Krebs hat, also einen Brustkrebs, da gibt es so viel Unterstützungsangebote und beim Kinderwunsch ist es allen peinlich und es ist unangenehm und will man nicht drüber reden. Also jeder würde, glaube ich, seinen Freunden erzählen, wenn er einen Brustkrebs hätte, aber einen Kinderwunsch erzählt man nicht, obwohl das echt eine gleiche Belastung sein kann, wie eine Krebserkrankung oder wie wenn man einen Menschen verliert, also eine Trauer. Ja. Und trotzdem ist es immer noch so, dass man es mit sich selbst ausmacht oder vielleicht noch mit seinem Partner natürlich, aber so zu zweit irgendwie ausmacht oder seiner Partnerin. Muss man auch sagen, es gibt ja lesbische Paare. Ja, dann, also es ist einfach schade, dass es immer noch so ein Tabuthema ist.
Ja, haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte? Also warum ist das so tabuisiert?
Ich glaube, weil das nicht als Krankheit akzeptiert ist, sondern als, dass man selbst der Körper oder seine Funktion, die sehr eigentlich das Natürlichste der Welt sein sollte, nicht abrufen kann. Oder man immer so das Gefühl hat, ich bin nicht genug. Ich habe Schuld, dass das nicht funktioniert und mein eigener Körper kann das nicht, obwohl er doch das eigentlich ganz normal, das Normalste der Welt ist. Ja. Bei Männern ja oft auch so, ich bin nicht männlich genug, die schwimmen nicht schnell genug, ich bin nicht in der Lage, ein Kind zu zeugen. Das sind so, ich glaube, sehr fundamentale Themen, die immer sehr viel mit Selbstzweifel und mit einem geringen Selbstwert dann auch gleich verbunden sind.
Ja.
Und man da nicht so eine, vielleicht hat man das Gefühl, man kriegt da auch nicht so viel Mitleid oder was heißt Mitleid, vielleicht will man auch nicht Mitleid, aber Mitgefühl ist vielleicht das richtige Wort dazu. Bei psychologischen Erkrankungen sieht man das ja auch. Ne? Es ist ja auch so, dass man nicht so gerne erzählt, dass man Depression hat oder so. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich.
Ja, ja. Ah ja, das finde ich einen interessanten Aspekt. Ja, dem würde ich zustimmen tatsächlich. Ja.
Also ich meine, du kannst es sogar besser beantworten als ich die Frage, muss man ehrlicherweise sagen.
Aber es geht auf jeden Fall, es geht ganz oft um Selbstzweifel und um den Selbstwert. Das ist absolut richtig. Das macht nämlich ganz viel mit einem. Ja, da hinzugucken, tatsächlich das aufzuarbeiten, in welcher Form auch immer, ist oft eine gute Idee für viele Menschen. Mhm. Ja, das
ist. Aber auch da fehlt wieder das Angebot, ne? Also, oder sie kriegen keine Plätze, oder es kostet wieder kostet Geld,
extra,
also
das war leider.
Schade.
Ja. Ja, absolut, das verstehe ich total. Wenn Sie noch einen Moment Zeit haben, sind noch ein paar Fragen aus der Community. Wäre das okay?
Ja, ja, kein Problem.
Ein paar haben wir ja schon besprochen. Das ist eine interessante Frage. Wann und warum sollte man den Kinderwunsch sein lassen?
Eine schwierige Frage. Ist auch wieder eine, also das muss man, glaube ich, wieder sehr mit sich selbst vereinbaren können. Und da würde ich auch, glaube ich, immer raten, bevor man das entscheidet, sich da auch echt professionelle Hilfe vielleicht mit dazu zu nehmen oder zumindest nochmal jemanden von außen mit hinzuziehen und das durchzusprechen. Also es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten und auch beim Kinderwunsch. Ja, also das gibt es ja auch viele, ich sage jetzt einfach mal, Methoden im Ausland, die jetzt in Deutschland vielleicht noch nicht so, noch nicht gemacht werden dürfen, wo man auch noch mal weitergehen kann, als man in Deutschland gehen kann. Also das heißt, den wirklich ad acta zu legen, da muss man, glaube ich, erstmal entscheiden, wie weit möchte ich mit meinem Kinderwunsch gehen? Habe ich noch eine Alternative im Leben? Und wenn ja, oder auch wie sehr belastet mich der Kinderwunsch und wie gut kann ich damit umgehen, wenn es nicht klappt. Also ich glaube, das sind so Themen, die muss man lange und sollte man nicht schnell entscheiden, ob man das wirklich beenden möchte und wann.
Ja, ja. Und oftmals, also bei mir war es tatsächlich so, dass es auch so ein ganz, ganz starkes Gefühl war, muss ich sagen, weil ich nicht mehr konnte.
Das wollte ich gerade fragen. Ja, was war bei dir der Grund dann am Ende?
Also ich hatte 4 Fehlgeburten Und es hat mich so runtergezogen und es war so anstrengend und ich war ganz am Boden, muss ich sagen. Und ich weiß noch, dass mein Mann irgendwann zu mir sagte, jetzt lass uns erstmal eine Pause machen. Ne, und aus dieser Pause ist dann letztendlich ein, okay, das, wir probieren es nicht weiter geworden. Weil ich mich halt dann irgendwann wieder aufgerappelt hatte, aus dem Loch gekrochen war sozusagen und es auch nicht aufs Spiel setzen wollte, dass es mir gerade wieder seelisch gut geht und ich wieder voll im Leben stand auf einmal und da vielleicht auch eine Angst war, wieder zurückzufallen.
Ne? Ja, ja. Also was ich schon immer rate, um das vielleicht auch zu verhindern, man kann sich ganz verhindern, keine Frage, aber dass man zumindest sein Leben nicht so auf Stillstand stellt, weil ich habe manchmal das Gefühl, Kinderwunschpaare, es wird jede Entscheidung immer aufgeschoben. Also beispielsweise neuer Job ist immer so der Klassiker, kann ich jetzt einen neuen Job annehmen oder nicht? Ja. Wenn ihr unglücklich seid in einem Job und habt ein tolles Angebot, ja, go for it. Ja. Also, es gibt eh keinen besonders guten Zeitpunkt, schwanger zu werden. Und man weiß es ja nicht. Ja. Also klappt es jetzt, klappt es nicht. Und gerade bei sowas, das hilft einem, glaube ich, auch, dass man sein Leben einfach weiterführen sollte, soweit es geht einfach. Weil das bereut man am Ende vielleicht sogar und es geht dann schon irgendwie. Und wenn man schwanger ist, dann ist man halt schwanger.
Richtig.
Also das irgendwie geht es immer.
Ja, danke für diesen Hinweis. Das habe ich nämlich auch mit großem Interesse in dem Buch nämlich gelesen, dass ich dachte so, oh wow, guter Tipp. Auf jeden Fall, sehr, sehr guter Tipp. Nicht so komplett auf Stopptaste zu drücken oder auf Pause-Taste.
Ja.
Auf jeden Fall.
Und vor allem alles immer so danach zu planen. So, oh, jetzt fahre ich nicht, aber ich fahre in der zweiten Zyklushälfte, weil dann passiert sonst ein Eisprung oder so. Ne? Ich kann das total nachvollziehen, aber manchmal ist es vielleicht auch mal gut, es mal ein bisschen loszulassen.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank
dafür. Und einfach noch zu leben.
Wichtig, ganz, ganz wichtiger Punkt. Was halten Sie von Social Freezing? Bringt das was? Die Fragestellerin hat das gemacht mit 29.
Mhm. Ja, also wir machen auch Social Freezing. Das ist tatsächlich auch auf dem aufsteigenden Ast gerade. Also es kommen noch mehr Frauen dazu. Unsere Hauptpatientinnen, die das tatsächlich machen, sind meistens zwischen 30 und 38. Und ganz oft ist es so, dass sie sich gerade von einem langjährigen Partner getrennt haben. Also ich weiß, in der Presse wird es oft so dargestellt, als wären es so die Karrierefrauen, die irgendwie jetzt erst nochmal was anderes machen wollen und dann den Kinderwunsch später erfüllen. Den Eindruck haben wir gar nicht so. Es ist tatsächlich meistens eher, dass der Partner fehlt und sie sich das halt einfach offen halten möchten, die Option, was ich gut nachvollziehen kann.
Ja.
Beim Social Freezing ist es sicherlich so, je jünger man ist, umso einfacher und besser ist es. Einfacher in der Hinsicht, da gibt es so ein Pi mal Daumen-Sache, dass je älter man, also so alt man ist, so viel Eizellen sollte man ungefähr einfrieren. Das heißt, je jünger man ist, umso weniger Eizellen braucht man einfach, weil die Qualität besser ist. Okay. Und damit spart man sich einfach auch natürlich die Dauer und die Kosten. Und man erreicht ab einem gewissen Alter nicht mehr so hohe Wahrscheinlichkeiten, trotz eingefrorener Eizellen. Das muss man auch wissen. Also wenn man jetzt mit 40 Eizellen einfriert, dann braucht man natürlich sehr, sehr viele. Und man schafft dann auch von den Wahrscheinlichkeiten her, dass aus diesen Eizellen auch wirklich ein Kind wird, also wirklich ein Kind in Händen hält. Das ist dann eben nur noch so bei 60%, womit man mit 25 halt schon fast 98% schafft, wenn man eben 20 bis 25 Eizellen einfriert. Also dass man ein lebend geborenes Kind hat.
Ja, interessant. Und was für eine Behandlung macht man dann sozusagen, wenn man dann bereit wäre? Gibt es dann eine bestimmte, also kann man dann eine Insemination machen oder muss man direkt künstliche Befruchtung machen?
Also das kommt darauf an, also wir sagen immer, dass wir das wirklich als Versicherung sehen sollten. Also das kommt darauf an, wann man sozusagen dann wirklich mit dem Kinderwunsch startet. Okay. Also wenn ich jetzt beispielsweise mit die Dame hier mit 29 die Eizellen einfrieren lassen und hat zum Beispiel mit 38 jetzt den Partner gefunden und würde gerne starten mit dem Kinderwunsch, dann würden wir immer erstmal gucken, ob alles soweit noch passt. Mhm. Und wenn ja, dann erstmal versuchen, mit den Eizellen, die man gerade hat, versuchen, schwanger zu werden. Weil es ist ja nicht so, dass man 38 ist, kann ja auch sein, dass es einfach ganz normal klappt. Ja, und falls man dann zum Beispiel ein zweites Kind noch haben möchte und dann vielleicht irgendwie 42 ist und nicht mehr klappt, dann hat man diese Eizellen noch.
Okay.
Oder wenn man jetzt wirklich über 44, 45 ist, wo die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr gering ist, dass man es auf natürlichem Weg noch schafft. Auch da würde man immer sagen, probiert es halt mal. Ja, also es soll ja nichts. Ja. Aber wenn es nicht funktioniert, dann würde man dann eher auf die eingefrorene Eizelle zurückgreifen.
Okay, spannend. Das ist so ein bisschen eine kritische Frage zum Thema, dass in vielen Kinderwunschzentren die Ärzte, ich weiß nicht, ob das auch wirklich so ist, das ist jetzt erstmal eine individuelle Meinung, so ein bisschen abstumpfen und man nur noch eine Nummer ist. Warum ist das so?
Also ich kann das Gefühl nachempfinden, weil Kinderwunschzentren sind häufig große Zentren. Also es sind meistens Zentren, wo mehrere Ärzte arbeiten. Das liegt ein bisschen daran, dass die IVF-Labore natürlich recht aufwendig sind und es dann meistens Sinn macht, sich da zusammenzutun und sozusagen nicht jeder ein Arzt ein IVF-Labor gründet, weil das einfach auch sehr viele Kosten sind. Und und dadurch entsteht oft der Gedanke, weil man manchmal dann nicht immer beim gleichen Arzt ist. Also manche Kinderwunschzentren haben halt das Prinzip, wenn halt ein Termin frei ist, gerade bei diesen Kontrollen, weil man muss ja dann mal manchmal eine Zeit sehr häufig zur Kontrolle kommen, dann ist man bei verschiedenen Ärzten, dann kennt er einen nicht so gut und dann kommt, glaube ich, das Gefühl auf, dass man jetzt nicht so individuell und selbst gesehen wird, sondern dass man so durchgeschleust wird, so okay, guck mal schnell, dann morgen kommen sie wieder oder übermorgen und dann machen wir da die Punktion. Insofern, ich kann die Gedanken nachvollziehen. Ich weiß, warum das passiert. Wir versuchen das jetzt in unserer Praxis eben genau nicht zu tun. Aber
toll.
Weil eben das passiert. Aber ich muss auch sagen, wir sind da in einem... Ja, wir sind ja so eine kleine Insel, wir sind halt eine kleine Praxis und wir sind auch tatsächlich eine Privatpraxis, das muss ich auch gestehen. Also das, ich bin halt nicht so lange, aber wir machen es jetzt tatsächlich, weil eben auch viele Paare ja das sowieso selbst zahlen müssen, haben wir halt gesagt, okay, wenn ich das schon selbst bezahlen muss, dann kann man es ja wenigstens irgendwie so gestalten, dass es schön ist oder besser oder so schön wie möglich. Ja. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter.
Ja, toll, finde ich wirklich einen wichtigen Punkt. Aber ich sehe natürlich auch, dass Kinderwunschzentren diese großen.
Die haben aber auch, also ich muss nur sagen, es ist ja auch ein Kostendruck. Also das ist auch nicht immer so, dass es Spaß macht, allen, die da arbeiten. Also ich glaube schon, dass viele sich das auch anders wünschen würden. Aber leider wird ja Zeit bei allen Ärzten, das ist jetzt nicht nur bei Kinderwunschärzten, bei allen Ärzten wird ja Zeit null abgebildet in der Abrechnung. Ja, also am Ende ist es natürlich auch eine Kostendruckfrage.
Ja, machen wir uns nichts vor. Das ist so auf jeden Fall.
Ja, also eine Stunde Gespräch, dafür bekommt man nichts als Arzt.
Ja.
Und das ist der Grund, warum viele Ärzte halt nicht mehr so viel Zeit haben pro Patient. Ja.
Also letztendlich liegt der Fehler im System sozusagen, im Abrechnungssystem auch.
Ne? Ja, absolut. Absolut. Absolut.
Zwei Fragen habe ich noch. Eine, die ist sehr ein bisschen spezifisch und eine, die ist fast schon philosophisch anmutend, finde ich. Also einmal die spezifische, da geht es um Myome. Die Dame hat ein intramurales, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, und ein subseriöses Myom, je 4 Zentimeter, eine Fehlgeburt, aber keine Beschwerden. Sollten die entfernt werden?
Nein, also wenn sie nicht in die Gebärmutterhöhle drücken, also das heißt, wenn sie nicht so eine Eindellung in der Gebärmutterhöhle machen, muss man sie eigentlich nicht entfernen.
Okay.
Und vor allem, wenn sie auch keine Beschwerden machen. Also bei den Myomen, da gibt es auch wieder Studien, die sagen, so ab 4 Zentimeter könnten sie vielleicht einen Einfluss haben, wenn es sonst keine Ursachen gibt. Also da würde ich tatsächlich der Dame empfehlen, erstmal alles andere mit abklären zu lassen, was vielleicht die Ursache für eine Fehlgeburt sein könnte. Und bevor man, weil die Myomoperation ist natürlich wieder vielleicht etwas der größere Eingriff, bevor man jetzt sich darauf versteift, dass es vielleicht die Myome die Ursache waren. Außer, wie gesagt, sie drückt, eines der drückt in diese Gebärmutterhülle, dann kann es einen Sinn machen, das zu entfernen.
Okay, vielen Dank. Wow. Genau, die letzte Frage für heute.
Ja.
Das finde ich ganz, ganz spannend. Kann man von ungewolltem Kinderwunsch sprechen, wenn man noch nicht alles probiert hat?
Ja, auf jeden Fall. Weil es ist ja am Ende immer, wenn man nicht schwanger wird, tatsächlich ungewollt. Und wie weit man gehen mag, um da eine Therapie oder tatsächlich, wie weit man gehen mag, ist sehr individuell. Also es gibt ja auch Paare, die sagen, sie gehen gar nicht in eine Kinderwunschbehandlung. Wenn es nicht von alleine klappt, dann wollen wir das einfach gar nicht.
Ja.
Es gibt Paare, die sind da ganz offen für alles, würden alle Möglichkeiten, die es überhaupt irgendwie im Kinderwunsch bisher gibt, ausschöpfen. Und es gibt Paare, die merken auf dem Weg, jetzt ist es mir zu viel. So wie du vorhin auch erzählt hast, okay, wir waren einfach an einem Punkt, wo wir nicht mehr konnten. Ja. Also ich finde, man darf immer, wenn es nicht von alleine klappt oder nicht so klappt, man sich das vorstellt, von einer ungewollten Kinderlosigkeit sprechen.
Ja, ja.
Also es ist ja auch ein Gefühl. Also es ist ja was man immer fühlen darf. Es ist ja auch eine Trauer, dass es eben nicht funktioniert.
Absolut, absolut.
Ja.
Ja, ja. Und Sie schreiben auch in dem Buch irgendwie, dass viel hilft viel, ne? Also es ist nicht immer so.
Nein, genau. Ja, weil ja viele sich da auch wirklich stressen mit allen möglichen Alternativen, die es auf dem Markt gibt. Und der Kinderwunschmarkt ist natürlich auch ein sehr
heißer Markt.
Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, ja.
Ja,
ne? Natürlich, da wird natürlich auch viel mit dem Wunsch und den Sorgen von Paaren gespielt, manchmal auch. Und da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Und das viel hilft viel ist eben nicht immer der Fall. Also man muss da wirklich gut in sich hineinhören und nur die Dinge machen, die einen nicht noch zusätzlich stressen.
Wichtiger Hinweis, wahnsinnig wichtiger Hinweis.
Aber da sind Sie wahrscheinlich der Profi, der da wahrscheinlich oft mitarbeitet und
also
hilft, rauszufiltern.
Ja, absolut. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Wann ist genug? Wann reicht es? Wann darf ich sozusagen meinen Fokus auch wieder auf was anderes lenken im Leben?
Ja.
Weil da gibt es natürlich auch noch viele schöne Sachen und Menschen da draußen, die auch ein erfülltes Leben machen
können. Ja. Wirst du das oft gefragt? Sollen wir aufhören oder so? Also
ich erarbeite das tatsächlich immer mal wieder mit meinen Klientinnen. Die sind sich unsicher, wie kann der nächste Schritt aussehen? Vielleicht eine Klientin, da war eigentlich eine weitere ICSI angesagt, aber sie hat auch schon mehrere hinter sich, hat die Hormonbehandlung nicht gut vertragen. Und sie sagt, wenn ich daran denke, könnte ich eigentlich nur weinen. Ja, und dann haben wir halt gemeinsam überlegt, beziehungsweise ich habe die Fragen gestellt, sie hat überlegt, will ich das oder will ich das nicht? Ja, oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Mhm. Also das ist schon, finde ich, eine sehr wichtige Frage. Wie weit geht man? Ja. Und auch diese Angst auch ganz oft, wenn ich nicht vermeintlich alles versucht habe, werf ich mir das vor, wenn ich einfach 50 bin? Mhm. Ne? Oh, das ist auch so eine ganz, ganz interessante Frage, die sich Menschen stellen, vor allem die sich Frauen stellen. Ich frage meine Gästinnen immer am Ende, gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, sozusagen als Botschaft?
Als Botschaft. Ich glaube, ein echt wichtiger Punkt ist, dass ich allen definitiv sehr viel Kraft wünsche und dass man echt sagen kann, dass es schon Superheroes sind. Also Frauen, die in der Kinderwunschbehandlung sind, ich sage jetzt einfach mal bewusst Frauen, ich weiß nicht, Männer, dass ich da auch leiden. Ich will das gar nicht absprechen. Das ist sicherlich eine Paarsache, aber Frauen sind einfach ein bisschen mehr involviert in vielen Dingen. Und lasst euch so gut gehen wie möglich. Macht euch so schön wie möglich. Ich glaube, das ist so mein Plädoyer. Versucht noch zu leben und macht euch so schön wie möglich.
Wunderbar. Tolle Schlussworte. Ich kann nur sagen, das Kinderwunschbuch von Nadine Al-Kaisi ist wirklich wundervoll und richtig empfehlenswert. Und vielen, vielen Dank, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Vielen Dank für dieses unglaublich sympathische Interview. Großartig. Vielleicht haben Sie ja auch Lust, irgendwann nochmal wiederzukommen, wenn Sie möchten.
Sehr gerne, jederzeit.
Würde ich mich total freuen.
Ja, es war sehr spannend auf jeden Fall. Auch die Fragen aus der Community finde ich ja immer sehr spannend.
Ja, cool. Dann machen wir das. Dann melde ich mich irgendwann nochmal bei Ihnen.
Sehr gerne.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich gucke hier auf diesen Bildschirm und Sie haben dieses sympathische Lächeln. Und ich glaube, ich hätte Sie so gerne als Kinderwunschärztin gehabt.
Oh, schau, das ist aber lieb. Dankeschön. Das ist ganz, ganz lieb.
Ich Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute und vielen, vielen Dank.
Gleichfalls. Alles Gute. Und danke nochmal, dass ich Gast sein durfte. Dankeschön.
Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne.